Sie hören den Kurier.
Rund 100.000 Menschen lassen sich derzeit jeden Tag in Österreich impfen. 71% der Bevölkerung haben zumindest eine Teilimpfung. 67% sind voll immunisiert. Aber es ist immer noch zu wenig, um dem Coronavirus Einhalt zu gebieten und die Spitäler vor der Überlastung zu schützen. Es gäbe also keine Alternative zur Impfpflicht, haben Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Verfassungsministerin Carolina Edtstadler heute verkündet. Anlass war eine Expertenrunde zur Impfpflicht im Kanzleramt, zu der neben Verfassungsjuristen und Medizinern auch die Spitzen der Oppositionsparteien SPÖ und NEOS gekommen waren. Die FPÖ wurde nicht eingeladen. Das Argument? Sie habe einen destruktiven Zugang und würde sich klar gegen eine Impfpflicht stellen. Bei der Pressekonferenz nach dem Gipfel hat der Gesundheitsminister betont, dass die allgemeine Impfpflicht eine notwendige Konsequenz der aktuellen Entwicklungen sei.
Diese Entscheidung ist uns allen sicher nicht leicht gefallen. Sie ist mir persönlich ganz sicher nicht leicht gefallen. Aber ich glaube, jetzt gibt es keine andere Möglichkeit. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist alternativlos und ich bin jetzt froh, dass wir das so entschieden haben. Es ist notwendig, dass wir das Ziel, dass wir keine oder eine kleine fünfte und sechste Welle haben, dass wir keine Lockdowns mehr brauchen, näher kommen.
Wichtig sei der Regierung nun eine breit angelegte Diskussion, wie man die Impfpflicht am besten umsetzen könne. Carolina Edtstadler hat sich dabei durchaus selbstkritisch gezeigt.
Was wir auch heute tun wollen, indem wir Hände reichen, indem wir einen offenen Diskurs führen, indem ich auch ganz speziell an dieser Stelle sagen möchte, ich möchte mich bei denjenigen entschuldigen, die sich bis jetzt nicht angesprochen gefühlt haben, die vielleicht das Gefühl haben, sie werden mit Menschen, die radikale Ansichten haben, die das auch mit antisemitischen Parolen vermischen, die demonstrieren gehen in einer Situation, wo wir ohnehin schon eine angespannte gesundheitliche Situation haben und da auch noch, und ich sage es noch einmal, antisemitische Codes verwenden. Wenn da jemand sich in ein Eck gedrängt fühlt, dann war das nie gemeint, dann war das nie so gedacht, sondern wir wollen diejenigen ansprechen, die noch Sorge haben, die noch Ängste haben. Und dafür ist es auch notwendig, einen breiten Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg zu fassen.
Aber wie soll die Impfpflicht konkret geregelt sein? Darüber hat die heutige Pressekonferenz nur wenig Aufschluss gegeben. Nur so viel. Der 1. Februar sei als Starttermin fix, auch wenn die Impfrate bis dahin deutlich höher sein sollte. Wie der Kurier bereits berichtet hat, ist eine Altersgrenze von 14 Jahren im Gespräch, da sie auch die Schwelle zur Strafmündigkeit darstelle. Wie hoch die Verwaltungsstrafe für Impfverweigerer sein wird, ist noch offen. Ebenso die Frage, ob es sich dabei um ein Delikt handeln wird, das mehrfach bestraft wird. In den nächsten Tagen soll es jedenfalls noch weitere Gespräche geben, um die offenen Fragen zu klären. Kommende Woche soll das Gesetz dann für zumindest 4 Wochen in Begutachtung gehen. Der stellvertretende Kurier-Chefredakteur Richard Grasel hat Verfassungsministerin Carolina Edtstadler schon heute nach Details gefragt. Im Interview erklärt Edtstadler, warum eine Geldstrafe für Impfverweigerer die einzige Option ist, was es braucht, um die entsprechenden Gesundheitsdaten abzufragen und wann die Impfpflicht auch wieder außer Kraft treten könnte.
Impfpflicht, Sterbehilfe, Transparenzgesetz und Aufregung in der Justiz. Wen könnte man heute besser bei uns im Studio zu Gast haben als Carolina Edtstadler, die Verfassungsministerin der ÖVP. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend.
Sie kommen quasi direkt vom Impfpflichtgipfel. Da gab es heute ein Gespräch mit vielen Beteiligten, mit Experten, aber auch mit den Oppositionsparteien. Wenn Sie es jetzt in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, was ist da heute weitergegangen?
Es war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt heute auch auf die Oppositionsparteien zu, konkret NEOS und SPÖ, die hier auch bereit sind, mit uns konstruktive Gespräche über die Impfpflicht zu haben. Wir brauchen hier natürlich die Expertise von sehr, sehr vielen Experten aus dem Bereich der Medizin, aus dem Bereich der Verfassungsrechtler, aber auch der Verhaltensforscher, denn so eine Impfpflicht macht ja etwas mit einer Gesellschaft. Und wir wollten diese Impfpflicht nie, jetzt wird sie aber kommen und deshalb, glaube ich, ist es gerechtfertigt, diesen Dialog zu führen und es waren sehr gute Gespräche.
Jetzt gab es noch kein Ergebnis heute. Ich glaube, das war auch für den heutigen Tag noch gar nicht geplant. Das heißt, es gibt aber auch noch unterschiedliche Meinungen. Sind diese Meinungen so unterschiedlich, dass Sie ausschließen können, dass diese Impfpflicht vielleicht doch nicht kommt?
Das kann ich ausschließen. Also diese Impfpflicht wird kommen. Darauf haben wir uns in der Regierung geeinigt. Es ist ja mit einem einfachen Gesetz möglich. Wir wollen aber eine breite Basis auch über Parteigrenzen hinweg, auch über die Regierungsparteien hinweg. Und ich würde gar nicht so sehr davon sprechen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Es gibt einfach unterschiedliche Ansätze. Das fängt zum Beispiel auch damit an, mit welchem Alter beginnt eine Impfpflicht? Das geht weiter über die Frage, wie ist denn so ein Sanktionensystem, das natürlich im Verwaltungsstrafrecht gelegen ist, ausgestaltet? Gibt es da mehrere Strafen? Ist es ein Dauerdelikt oder wird man nur einmal gestraft? Also da gibt es schon Fragen bis hin zur Strafhöhe und auch dahingehend dann, wann tritt so eine Impfpflicht wieder außer Kraft?
Kommen wir vielleicht noch zum Prozedere. Wenn wirklich alle Parteien, also die ÖVP, die Grünen, die NEOS und auch die SPÖ mit dabei sind, die FPÖ ist, glaube ich, klarerweise wird er nicht mit an Bord kommen, dann hätte man ja eine bequeme Mehrheit, um diese Impfpflicht auch als Zweidrittelmaterie im Verfassungsrang zu beschließen. Das hieße, man könnte dann auch allfällige Beschwerden, die ja wahrscheinlich kommen werden, von Impfgegnern vor dem Verfassungsgerichtshof auch einen Riegel vorschieben. Ist das angedacht?
Mein Ziel ist ganz klar als Verfassungsministerin, dass wir jetzt die Hände reichen, dass wir die Brücke auch machen zu denen hin, die wir jetzt nicht erreichen konnten. Es gibt hier nicht nur die laut protestieren, die auch antisemitische Parolen schreien, die so wie Herbert Kickl sich auch eingraben in Positionen, sondern es gibt viele, die zu Hause sind, die Sorgen haben, die vielleicht Frauen sind, die Angst haben, dass ihr Kinderwunsch durch eine Impfung konterkariert werden könnte. Die wollen wir abholen. Und deshalb ist es nicht mein erstes Ziel, hier eine Verfassungsmehrheit zu erreichen, um eine Anfechtung zu verunmöglichen, sondern mein Ziel ist es, einen breiten Konsens deshalb zu schaffen, damit wir möglichst viele ansprechen von denen, die wir jetzt noch nicht erreicht haben. Und ich sage das auch ganz deutlich, die Impfpflicht, die Anfang Februar kommen wird, die ersetzt nicht, dass wir heute, morgen und übermorgen die Menschen davon überzeugen, dass diese Impfung der einzige Weg raus ist aus der Pandemie.
Aber ausschließend tun Sie es auch nicht, dass man sagt, das ist ein Verfassungsgesetz?
Na, ich sag's noch einmal, es ist ein Gesetzesvorbehalt auch vorgesehen in der Europäischen Menschenrechtskonvention, denn eine Impfpflicht ist ein Eingriff in Artikel 8, in das Recht auf die Achtung des Privat- und Familienlebens. Das geht mit einem einfachen Gesetz, aber ich glaube, es ist schon bedeutungsvoll, wenn vier im Parlament vertretene Parteien dem zustimmen. Das Gefühl habe ich seit heute ganz, ganz deutlich. Das ist ausgesprochen worden, dass man hier auch von Seiten der Oppositionsparteien SPÖ und NEOS mitgehen will. Aber natürlich wollen wir hier auch noch weitere Gespräche führen, weil der Teufel, wenn Sie so wollen, steckt im Detail. Und diese Details müssen jetzt alle noch geklärt werden und in sehr rascher Zeit geklärt werden.
Jetzt fragen sich viele, wie soll das am Schluss auch ausgestaltet sein? Wie soll das auch umgesetzt werden? Es gibt vielleicht einen großen Teil der bisher Ungeimpften, die sagen, okay, wenn eine Impfpflicht ist, dann muss ich dem Gesetz folgen und gehe dann tatsächlich auch zur Impfung. Es gibt aber welche, die das partout nicht wollen, auch wenn es die Impfpflicht gibt. Mhm. Was passiert dann mit diesen Menschen?
Es gibt noch einen dritten Teil der Bevölkerung, die vielleicht jetzt auch aufgrund dieser breiten Diskussion, die wir haben, sich überlegen, doch zur Impfung zu gehen. Weil auch die Medien, und da möchte ich mich auch bedanken für eine breite Berichterstattung, darauf hinweisen, was Sache ist. Demokratie bedeutet, verschiedene Meinungen zu haben. Es bedeutet vor allem aber auch, Wissen und Information zu haben, um sich eine Meinung zu bilden. Und ich glaube, die wahre Größe besteht auch darin, dass man vielleicht einmal seine Meinung ändert, wenn man Expertise auch entsprechend aufbereitet bekommt. Und das ist unser Ziel. Und ganz konkret zu Ihrer Frage, wenn jemand sich dieser Impfpflicht, die wir ab Anfang Februar einführen werden, widersetzt, dann braucht es natürlich eine Sanktion und die heißt Geldstrafe. Die wird abgestimmt sein, auch auf das jeweilige Einkommen. Wie genau und ob das dann öfter bei der ersten, bei der zweiten und bei der dritten Teilimpfung sein wird, das klären wir derzeit noch und da sind wir auch mit Verfassungsexperten im Gespräch. Aber Faktum ist, wenn jemand nicht zur Impfung geht, dann wird es eine Strafe geben. Unser erstes Ziel ist aber, die Menschen zur Impfung zu bekommen.
Wie finde ich diejenigen, die sich jetzt nicht impfen haben lassen? Gibt es da den Abgleich mit dem Melderegister? Ist das heute schon diskutiert worden? Oder ist es einfach beim nächsten Arztbesuch soweit, dass der sieht, der ist noch nicht geimpft oder die ist noch nicht geimpft? Welche Überlegungen gibt es hier?
Sie sprechen natürlich etwas ganz Wesentliches an. Es gibt viele Daten. Manchmal sind die Daten aber nicht verschnitten. Also man kann sie nicht abgleichen. Da hat der Gesundheitsminister heute auch gesagt, bereits jetzt, noch im Dezember, soll es eine Änderung auch geben, dass die Länder tatsächlich auch anschreiben können und konkrete Impftermine vergeben können, setzt voraus, dass sie auf die Daten zugreifen können und auch dürfen. Also da wollen wir jetzt im Vorfeld schon die entsprechenden Regelungen vorsehen. Und dann ab Februar ist es so, dass natürlich das eine Regelung sein muss, die auch umsetzbar ist, also dass die Länder dann nicht untergehen und nicht gleichzeitig Hunderttausende von auch Verfügungen oder Aufforderungen hinausschicken müssen. Also wir hoffen daher auch in dieser Zeit bis dahin noch viele zu erreichen, sodass die Summe derer, die dann wirklich unter die Impfpflicht im eigentlichen Fall kleiner wird.
Reden wir jetzt trotzdem über die, die das nicht bis dahin tun. Was genau muss am Stichtag 1. Februar passiert sein, damit ich nicht einen Strafzettel oder einen Strafbescheid bekomme? Muss ich schon geimpft sein am 1., also ich sage es gleich ganz offen, ich habe auch kein Problem, ich bin dreifach geimpft, aber wenn jetzt jemand nicht geimpft ist, muss der am 1. Februar geimpft sein, sonst beginnt bereits sozusagen die Strafe, wenn er erwischt wird, auch tatsächlich fällig zu werden? Oder bekommt dann der sozusagen eine Frist, innerhalb der er dann wirklich impfen gehen muss?
Auch das sind Details, die wir besprechen, aber ganz klar beantworten kann ich, dass das Gesetz für die Zukunft wirkt. Das heißt, wenn man am 1. noch nicht ein-, zwei- oder dreifach geimpft ist, passiert in der Sekunde mal noch nichts, aber man wird eine Aufforderung bekommen. So ist unsere jetzige Vorstellung auch, dass man impfen geht und wenn man der nicht nachkommt, dann wird es entsprechend weitere Schritte geben, irgendwann eben auch eine Strafe dafür, dass man einen Termin zum Beispiel nicht wahrnimmt.
Jetzt gab es auch Überlegungen, ich glaube im SPÖ-Parlamentsclub war das, dass man sagt, man macht das zwar jetzt und man trägt das jetzt mit, aber es muss dann damit auch wieder Schluss sein und das kann nicht für längere Zeit dauern. Was ist Ihre persönliche Haltung dazu? Wie lang soll diese Impfpflicht gelten? Gilt das ad infinitum oder bis Corona hoffentlich irgendwann einmal ausgestorben ist oder befristet man es überhaupt auf einen gewissen Zeitraum?
Es sind natürlich da einige Fragen, die ich nicht alle endgültig beantworten kann, insofern, als wir alle nicht wissen, wie sich dieses Virus, das ja unser gemeinsamer Feind ist, weiterentwickelt. Aber sagen kann ich Ihnen auf jeden Fall ganz dezidiert, dass diese Impfpflicht natürlich wieder außer Kraft treten muss, wenn es die Pandemie nicht mehr gibt. Ja? Und da ist natürlich jetzt auch die Überlegung, wie gestaltet man diese sogenannte Sunset Clause, so nennt man das, also das außer Kraft treten aus, woran knüpft man das an? Das Einfachste wäre, dass man sagt, na, in dem Moment, wo die WHO die für die Pandemie für beendet erklärt, gilt das Gesetz auch nicht mehr. Dann ist man jedenfalls einmal sicher auch für allfällige Varianten und wenn der Impfstoff erneuert werden müsste und wir vielleicht beide noch einen vierten Stich bräuchten. Ja, das wissen wir im Moment nicht. Das ist der Punkt, über den wir uns alle einig sind. Der zweite Punkt ist einer, der, glaube ich, gesellschaftlich durchaus auch wichtig ist. Wir müssen ja ein Ziel haben. Und das Ziel sollte lauten, eine möglichst hohe Durchimpfungsrate zu bekommen. Und so viel kann ich schon sagen, dass heute Mediziner und auch Virologen gesagt haben, so bei 90% in etwa aus jetziger Sicht scheint es so zu sein, dass wir dann als Gesellschaft auch relativ safe sind.
Jetzt haben wir gerade vor der Sendung die Nachricht hereinbekommen, der neue deutsche Kanzler Olaf Scholz hat sich offenbar in internen Gesprächen jetzt auch für eine Impfpflicht entschieden. Was sagen Sie dazu?
Ich war letzte Woche in Brüssel. Wir haben Rat allgemeiner Angelegenheiten gehabt und die Kolleginnen und Kollegen aller anderen Mitgliedstaaten der EU haben sich sehr dafür interessiert, wie wir jetzt damit umgehen in Österreich. Und deshalb ist es für mich eigentlich relativ klar, dass es da auch andere Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union geben wird, die dem Beispiel vielleicht folgen.
Ich stelle die Frage auch deswegen, weil natürlich, wenn nur in Österreich jetzt eine Impfpflicht eingeführt werden würde, und in anderen Staaten das nicht ist, wir sozusagen ja keine Insel der Seligen sind, weil es kommen ja dann viele Menschen aus anderen Staaten bis von weit her aus der ganzen Welt zu uns. Und dann hilft ja die Impfpflicht für uns schon etwas, aber natürlich nicht so viel. Konsequenterweise müsste man dann ja eigentlich auch eine Impfpflicht für diejenigen, die nach Österreich einreisen, fordern. Ist das auch in Überlegung?
Vollkommen richtig ist natürlich, was Sie sagen. Wir sind keine Insel der Seligen. Es ist die Sicherheit und auch die Gesundheit eine nationale Zuständigkeit. Deshalb müssen wir als Bundesregierung einmal für uns in Österreich und allen, die hier leben, auch die entsprechenden Vorkehrungen treffen. Im Endeffekt auch dafür, dass das Gesundheitssystem weiter arbeiten kann und nicht so wie jetzt an der Grenze der Kapazitäten anlangt. Zu Ihrer zweiten Frage. Es ist ja jetzt auch so, während noch laufender Pandemie, dass es die Empfehlung der Europäischen Kommission gibt, das Reisen zu ermöglichen und anhand eines individuellen Status des Betroffenen das auch festzumachen. Sprich, wenn jemand geimpft ist, wenn jemand genesen ist, dann kann er auch frei reisen. Deshalb haben wir auch das grüne Zertifikat entwickelt und das funktioniert Gott sei Dank in ganz Österreich.
Und diese Tests reichen dann nicht mehr zur Einreise nach Österreich?
Im Moment ist es so, aufgrund dieses Ansteigens von allen, in allen Ländern, Europas, dass jetzt auch wirklich man auf diesen Status auch abstellt und denen aber das Reisen ermöglicht. Manches Mal ist es sogar so, dass zusätzlich ein Test auch noch möglich ist, notwendig ist.
Sie haben das Thema Kinder auch angesprochen. Da ist die Bevölkerung skeptisch. Eine Kurierumfrage zeigt, vor allem bei jenen Haushalten, in denen Kinder da sind, bei Familien, da ist es so, dass doch eine Mehrheit gegen eine Impfpflicht für Kinder ist, während die Impfpflicht grundsätzlich befürwortet wird, also für die erwachsenen Menschen. Was ist da Ihre persönliche Haltung dazu? Ab wann soll es denn diese Impfpflicht geben für Kinder und Jugendliche?
Also ich kann dazu sagen, mein Sohn ist schon erwachsen und insofern betrifft es mich persönlich nicht. Aber ich weiß natürlich um die Sorge und ich verstehe diese Sorge auch. Und das haben auch Experten gesagt, die Kinderimpfung und auch die Freigabe ab 5 Jahren gibt es ja noch nicht sehr lange. Und das ist durchaus nachvollziehbar, dass manche noch auf mehr Expertise auch bei dieser Impfung hoffen und sich erwarten. Daher sage ich ganz klar, wir werden diese Impfpflicht sicher nicht bei Volksschulkindern ansetzen. Es sind heute auch von Experten Schritte gesetzt oder gesagt worden mit 14 zum Beispiel, weil hier die Strafmündigkeit erreicht ist. Aber auch das ist noch nicht letztgültig entschieden. Und ich kann nur jedem empfehlen, der auch hier berechtigt Sorge hat, sich an den Arzt zu wenden, das Gespräch zu suchen. Man kann ja nicht alle Kinder in einen Topf hier werfen. Es gibt welche, die sind, vielleicht haben irgendwelche Erkrankungen, sind zarter, sind anfälliger für Krankheiten. Die muss man sicher anders behandeln als einen robusteren jungen Mann oder ein junges Mädchen. Also insofern ist immer das Gespräch mit dem Arzt ganz wichtig und die Impfpflicht werden wir nicht auf kleine Kinder ausweiten.
Sie haben es ja schon angesprochen, Sie sind auch Europaministerin. Jetzt gibt es die neue Omikron-Variante, die aus dem Süden Afrikas offensichtlich zu uns kommt. Wahrscheinlich sehr, sehr infektiös ist und wir wissen noch nicht, ob es den Impfschutz unterläuft oder nicht. Und die Impfstoffe müssen vielleicht deswegen jetzt angepasst werden. Jetzt haben wir vor 1,5 Jahren in der EU die Situation erlebt, dass die EU beim Bestellen des Impfstoffes offensichtlich langsamer war als andere Länder wie Israel oder auch zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Glauben Sie oder können Sie ausschließen oder machen Sie Druck in Europa darauf, dass man beim Omikron-Impfstoff dann, wenn er notwendig ist, nicht wieder die Letzten sind, die drankommen?
Wir haben sicher aus der Krise gelernt. Auch die Europäische Union hat massiv viel gelernt in dieser Krise. Es gibt jetzt auch die Gespräche, was Medikamente betrifft und auch schon die Sammlungen an Bestellungen. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass sowas sicher nicht mehr passieren wird, dass man zu spät bestellt. Was aber schon ein Thema ist, ist natürlich Impfstoff in ausreichendem Maß auch zu produzieren. Alleine durch die Empfehlung, nicht nach 6 Monaten zu impfen, sondern den dritten Stich so nach 4 Monaten zu ersetzen, braucht man ja auch mehr Impfstoff. Und das ist ein Thema, das uns natürlich auch beschäftigt. Und insofern, glaube ich, sollten wir auch das als sehr positiv nehmen, dass wir jetzt ausreichend Impfstoff haben und jetzt die Impfung vornehmen können. Und ich vertraue hier wirklich auf die Wissenschaft, dass sie entsprechend rasch auch reagiert, wenn es notwendig sein sollte. Das ist noch nicht entschieden, auch noch nicht wissenschaftlich letztendlich beantwortet, wenn es hier eine Weiterentwicklung, eine Veränderung des Impfstoffes gegen Omikron braucht.
Letzte Frage zum Corona-Komplex, der mich von Ihnen interessiert. Lockdown. Was ist denn da Ihre persönliche Haltung? Sie sind nicht die verantwortliche Ministerin dafür, das ist klar, das ist der Gesundheitsminister. Aber was ist denn Ihre persönliche Haltung zur Öffnung Österreichs nach dem 12. Dezember? Soll der Handel, das sieht ganz danach aus, öffnen, aber sind Sie auch der Meinung, dass Gastronomie, Hotels etc. auch öffnen sollen?
Wir müssen in dieser Pandemie, und auch das ist ein Learning aus der Vergangenheit, uns immer noch Zahlen auch halten, ob das jetzt wirkt oder nicht wirkt. Es ist heute der Hauptausschuss des Parlaments wieder am Tagen, um zu verlängern bis 12. Es ist unser Ziel, auch danach zu öffnen. Und ich darf es ganz persönlich festmachen an mir. Also ich würde mir die breitestmögliche Öffnung auch wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt die Zeit dieses Lockdowns noch nützen, um da rauszukommen und eine wirkliche Entlastung für die Krankenanstalten, für das Gesundheitswesen zu erreichen. Also ja, breitestmögliche Öffnung, so bald das möglich ist. Und wir hoffen, dass das dann auch tatsächlich breit in Österreich der Fall sein wird.
Kommen wir zum Justizkomplex. Die Justizministerin Alma Sadic hat jetzt die Rechtsschutzbeauftragte zu einem Gespräch gebeten, weil sie sich von einem Rechtsanwalt beraten lässt, der auch Beschuldigte in der sogenannten Kasak-Affäre berät. Mein Kollege Rudolf Wittlöner hat im gestrigen Kurier dazu geschrieben, Die Frau Sadic, die Frau Ministerin Sadic, meldet sich nur dann zu Wort und scheint Handlungen zu setzen, wenn die Vorwürfe von der einen Seite kommt, ich sage es jetzt bewusst, also von den Gegnern von Sebastian Kurz, von den Gegnern auch der ÖVP. Wenn es Vorwürfe von der anderen Seite gibt, dann hört man sozusagen relativ wenig darüber. Man hört nur, die Justiz muss unabhängig arbeiten können. Wie empfinden Sie das Verhalten der Justizministerin, Ihrer Ministerkollegin? Sie sind ja auch Juristin, waren selbst auch einmal tätig in der Justiz. Wie unabhängig ist denn die Justizministerin aus Ihrer Sicht?
Schauen Sie, ich werde Ihnen darauf jetzt eine Antwort geben, die Sie wahrscheinlich nicht zufriedenstellen wird in dieser Interviewsituation. Aber gerade deshalb, weil ich aus der Justiz komme, gerade deshalb, weil wir in der Vergangenheit auch immer wieder gehört haben und ich das auch unterschreibe, dass die Justiz unabhängig arbeiten sollte, möchte ich mich nicht zu laufenden Verfahren äußern und auch nicht zu Maßnahmen, die die Justizministerin an der Spitze der Justiz stehend setzt oder glaubt, setzen zu müssen. Das ist nicht meine Aufgabe als Regierungskollegin, das ist nicht meine Aufgabe als Verfassungsministerin. Ich kann nur aufrufen dazu, dass die Justiz das tut, wozu sie auch von Gesetzes wegen verpflichtet ist, nämlich rasch zu ermitteln und vor allem auch objektiv zu ermitteln.
Aber ist die Justiz sakrosankt in dieser Frage?
Nein, die Justiz ist nicht sakrosankt, genauso wie keine andere Institution in einem Rechtsstaat sakrosankt ist. Niemand steht über der Kritik. Und wenn eine Kritik berechtigt ist und wenn eine Kritik konkret ist, und so empfinde ich die Kritik, soweit sie transportiert worden ist von Rechtsschutzbeauftragten, dann muss man dem natürlich im Einzelfall auch nachgehen. Ich weiß nicht, welche Gründe die Justizministerin im Konkreten hat, um hier auch eine Einladung für ein Gespräch auszusprechen. Aber ich nehme an, sie hat gute Gründe dafür.
Das Interessante war eine öffentliche Einladung nach den Vorwürfen, die die Rechtsschutzbeauftragte hier geäußert hat, kam nicht. Aber als dann bekannt wurde, dass sie von einem Rechtsanwalt vertreten ist, der auch Beschuldigte berät, dann kam sofort eine Einladung. Ist das nicht ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen?
Ehemalige Richterin gewesen seiend, sage ich, ich kann einen Sachverhalt nur beurteilen, wenn ich alle Fakten auf dem Tisch habe. Das ist nicht der Fall, weil ich nur das wahrnehme, was in den Medien steht. Und daher bitte ich Sie um Verständnis, dass ich das nicht weiter kommentieren kann. Was für mich außer Zweifel stehen muss, ist, dass Kritik ernst genommen wird, wenn sie sachlich ist, wenn sie konkret ist. Das erwarte ich mir von allen Beteiligten, egal von welcher Seite das kommt. Und ich gehe auch davon aus, dass die Justizministerin diese Grundsätze berücksichtigt.
Sie verhandeln auch mit den Grünen das Informationsfreiheitsgesetz, und zwar schon seit gefühlt Jahren, seit einigen Monaten de facto. Kommt das noch oder ist das auf Ihre Sicht auf Eis gelegt?
Ich glaube, wir haben sehr viel erreicht schon beim Informationsfreiheitsgesetz im Vergleich zu Vorgängerversionen, die es ja gegeben hat. Und es gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren hier das Ansinnen. Wir haben einen konkreten Begutachtungsentwurf gehabt. Der war auch tatsächlich in Begutachtung. Wir haben über 200 Stellungnahmen dann bekommen bis ungefähr April. Das ist ausgewertet worden und wir führen jetzt Gespräche, im Übrigen auch gemeinsam mit dem Koalitionspartner. Ich hatte zum Beispiel auch Gespräche wieder vor kurzem erst mit den Landtagspräsidenten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich stehe hinter diesem Projekt. Ich stehe dahinter, dass wir diesen Paradigmenwechsel vollziehen, dass wir in einer Informationsgesellschaft auch Informationen an die erste Stelle schreiben und nicht das Amtsgeheimnis das Vordergründige ist. Aber wir sehen halt auch, dass das Floriani-Prinzip hier wirklich bestens gelebt wird, so nach dem Motto, heiliger Florian, verschone mein Haus, zünde ein anderes an. Jeder will Informationsfreiheit, aber bitte nicht bei sich. Und insofern sind hier einfach auch noch Gespräche notwendig. Und auch das Ausmerzen von Sorgen, die berechtigt sind, wenn es darum geht, dass die Verwaltung ja funktionsfähig bleiben muss.
Ich möchte auch noch ein konkretes Beispiel aus dem Kurier nennen. Andrea Rudoschek, unsere Wirtschaftsaufdeckerin, hat gestern über die ÖBB geschrieben, die Verträge mit einer Immobilienfirma gemacht hat, wo Werner Faymann beteiligt ist. Und dann sagen die ÖBB, sie geben über Verträge grundsätzlich öffentlich keine Auskunft. Wird das dann der Vergangenheit angehören? Muss die ÖBB dann über diese Verträge Auskunft geben?
Wir haben sehr wohl vorgesehen, dass gewisse Verträge, auch wenn sie eine bestimmte Summe überschreiten, offengelegt werden. Der Zugang ist der, dass manche Dinge sofort proaktiv von der Verwaltung, also den öffentlichen Einrichtungen, aber auch von Unternehmen, die eine bestimmte Beteiligung durch den Staat haben, offengelegt werden in einem Informationsregister, damit hier man einfach auch dem Informationsbedürfnis nachkommen kann, das Journalisten haben, das aber auch die Öffentlichkeit hat.
Ganz abschließende Frage, wie sehr fehlt Ihnen Sebastian Kurz als Kanzler?
Ich habe Sebastian Kurz natürlich als Clubobmann und bin ja auch regelmäßig im Parlament. Wir sehen uns im Übrigen auch zu immer wieder auch Abstimmungsgesprächen innerhalb der ÖVP-Regierungsmannschaft. Und ich möchte ihm vielleicht an dieser Stelle auch gratulieren zur Geburt seines Sohnes. Ich habe es gehört, er hat mir auch geschrieben. Ich freue mich sehr, sehr für ihn und auch für seine Freundin Susanne. Und wir werden uns diese Woche sicher noch sehen.
Und wer gibt die Richtung vor? Ist es Alexander Schallenberg oder ist es jetzt Sebastian Kurz, der in einer Frage, die vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten ist, sagen, jetzt machen wir so oder wir machen so?
Also es liegt nahe, dass ich mit dem Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der nur zwei Türen weiter jetzt sitzt im Bundeskanzleramt, immer wieder mich auch abstimme. Und insofern habe ich hier den Ansprechpartner als Regierungschef. Wenn es um Dinge und Angelegenheiten im Club geht, ist es der Clubobmann Sebastian Kurz.
Und wenn die zwei zusammensitzen mit Ihnen, wer ist der Chef?
Also in dieser Dreierkonstellation kann ich jetzt mich nicht erinnern, dass es gewesen ist. Wir sind in größeren Runden zusammen und Demokratie, ich komme zurück zu dieser Aussage, ist geprägt von Meinungspluralität. Da braucht es auch Diskussion und diese Diskussionskultur pflegen wir auch innerhalb der ÖVP.
Ich darf mich an dieser Stelle von euch verabschieden und danke fürs Zuhören. Ton und Schnitt kommen heute wieder von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Valerie Kripp und ich wünsche euch einen sorgenfreien Lockdown-Abend.